AI hat unseren Alltag übernommen. Egal, wo man hinsieht, es gibt ein neues AI-Tool für nahezu alle Aspekte unseres Lebens. Und zwischen ChatGPT, AutoGPT, Midjourney, DALL-E und GitHub Copilot können wir mittlerweile coden, Texte generieren, Sachen bauen, Antworten erhalten und teilweise wunderschöne Kunstwerke generieren. Zumindest können das manche von uns. Und warum ist das eigentlich so? Warum bekommen denn manche bessere Ergebnisse als andere gezeigt, wenn es um generative AI geht? Und die Antwort ist Prompt Engineering. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Malte Lantin und mir, Robin Manuel Thiel.
Hi Robin Manuel, schön, dass wir das spannende aktuelle Thema heute diskutieren können. Wir hatten uns ja letzte Woche schon ein bisschen zu dem Thema ausgetauscht und heute auch im Podcast. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, kurz ein paar Danksagungen an zum einen den Lena und zum anderen an Micha, die uns beide jeweils 3 Kaffee ausgegeben haben. Vielen Dank dafür. Ansonsten zum Thema Kaffee. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir Kaffeetassen verlosen für alle, die gezählt haben, wie oft das Wort Copilot in der letzten Folge gefallen ist. Man wird sich erinnern, wir haben über die Microsoft Build gesprochen und die Microsoft Build drehte sich nicht nur um das Thema AI, sondern um das Thema Copilot in allen seinen Facetten. Und dementsprechend ist es sehr oft gefallen, dieses Wort, irgendwie zwischen 40 und 45 Mal. Und wir haben ein paar Schätzungen von euch bekommen, beziehungsweise mehrere von euch haben nachgezählt, plus eine AI das nochmal kontrollieren lassen. Also vielen Dank dafür. Hat uns echt geholfen. Wir haben es nochmal kontrolliert und haben tatsächlich einige Gewinner identifiziert. Ihr kriegt eine Tasse, sprich, wenn ihr uns eine E-Mail geschrieben habt, kriegt ihr eine Tasse, weil wir wollen alle belohnen, die das gemacht haben. Und dementsprechend, wenn eine E-Mail eingegangen ist, werdet ihr eine Tasse bekommen. Die machen wir in den kommenden Wochen fertig und schicken sie zu euch raus. Ihr bekommt dann eine kleine E-Mail von uns, wo wir nochmal nach eurer Adresse fragen.
Das heißt aber auch, die Aktion ist quasi jetzt hiermit beendet. Also jetzt bitte keine E-Mails mehr schicken. Das war quasi nur für die letzte Folge. Aber schön, dass so viele mitgemacht haben. Hat großen Spaß gemacht. Und man konnte auch ganz gut sehen, dass so AIs, die Wörter zählen oder transkribieren, zwar schon sehr weit fortgeschritten sind, aber vielleicht manchmal nicht so gut damit klarkommen, wenn man sich etwas ins Wort fällt oder wenn gerade so ein Podcast-Szenario man vielleicht auch irgendwie Überschneidungen hat und auf beiden Tonspuren das Wort Copilot gesagt wurde. Eigentlich eine ganz gute Studie zum Thema, wie weit ist denn Generative AI, weil natürlich ganz, ganz viele von euch so clever waren, die Folge mal durch die ein oder andere AI zu jagen.
Und gerade sind wir ja auch dabei, so ein paar dieser AI-Tools selber auszuprobieren für den Podcast, um zu schauen, können wir auch ein bisschen Subtitles generieren, können wir das Ganze irgendwie als Video aufbereiten, können wir es ins Englische übersetzen und haben wirklich auch gemerkt, die KI ist schon sehr gut, aber tatsächlich nicht perfekt. Aktuell muss man noch relativ viel händisch nacharbeiten. Aber ich denke, in den nächsten Wochen und Monaten werdet ihr da das ein oder andere von uns sehen. Also bleibt dran, wir halten euch auf dem Laufenden, wie uns da auch die KI in unserem kleinen Zwei-Mann-Team unter die Arme greifen kann, um noch ein bisschen mehr Content auch auf andere Kanäle zu bringen. Aber damit zurück zum Thema Prompt Engineering. Und Prompt Engineering ist die Möglichkeit, sinnvoll mit KI zu arbeiten. Und eine Sache, die du mir letzte Woche beigebracht hast, ist die Programmiersprache der Zukunft. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
Ja, also warum wir so viel auf letzte Woche referenzieren, Malte und ich waren beide letzte Woche auf einem Event, einem internen geschlossenen Event, wo wir beide jeweils verschiedene Vorträge zu dem Thema auch gehalten haben.
An dieser Stelle schöne Grüße an Christina. Wir haben uns sehr gefreut, dich endlich mal persönlich zu treffen.
Genau. Und da hatte ich eine Befragung beim Publikum gemacht, was die Leute denn glauben, was die Programmiersprache der Zukunft ist. Und neben so Sachen wie Go, was mich wieder mal daran erinnert hat, dass ich sehr, sehr dringend Go lernen muss, weil ich nicht Ende diesen Jahres wieder peinlich dastehen möchte und schon wieder kein Go gelernt habe, kamen halt so ein paar Antworten. Aber so ein bisschen der Clou der Sache war, dass ich glaube, dass die Programmiersprache der Zukunft Englisch ist und wir einen Paradigmenwechsel sehen, so ein bisschen in der Softwareentwicklung. Und zwar weg von der aktuellen Situation, wo Softwareentwickler und Entwicklerinnen sehr, sehr gut darin sind und sehr viel Fokus darauf setzen, einen Algorithmus zu beschreiben. Also wenn ich von einem Problem zu einer Lösung kommen möchte, den Weg dahin möglichst clever mit Code zu beschreiben. Ich glaube aber, dass die Zukunft vielmehr so aussehen wird, dass wir die Lösung einer AI möglichst detailliert beschreiben werden. Und das werden wir wahrscheinlich nicht mit irgendeiner Programmiersprache tun, sondern mit cleverer Sprache,
Was ich da in letzter Zeit auch an Begriffen gehört habe, die ich super passend fand, ist, dass die Softwareindustrie aktuell und in der Vergangenheit ganz stark auf Syntax gesetzt hat. Du musstest Code schreiben in der richtigen Syntax, indem du den Weg zum Ziel beschrieben hast. In der neuen Form, in der Softwareindustrie 2.0 setzen wir auf Semantik. Das heißt, wir beschreiben, was wir erreichen wollen. Es geht um die Bedeutung. Und letzten Endes machen wir das natürlich in einer natürlichen Sprache, wie zum Beispiel Englisch. Aber natürlich durch Übersetzungstools geht das in der Zukunft natürlich auch mit anderen Sprachen, die die Leute als Muttersprache sprechen. Und damit eröffnen wir natürlich viel mehr Leuten wirklich auch den Zugang zu dem Thema Softwareentwicklung. Das heißt, letzten Endes, Englisch wird, glaube ich, die Programmiersprache der Wahl zunächst sein, aber dann wird es sich ausdehnen in beliebige Sprachen, wo das dann jeweils auch übersetzt werden kann. Und ich muss am Ende nur noch beschreiben, welches Ziel ich erreichen möchte. Und wenn ich dann ein Ergebnis zurückkriege durch ein KI-Tool, kann ich dann immer noch nachjustieren. Ich kann beschreiben, was ich erreichen möchte. Und darum, wie ich das beschreibe, da gehen wir heute ein bisschen tiefer drauf ein und reden genau über diese Themen, weil das letzten Endes Prompt Engineering ist. Das heißt, ich beschreibe, was ich erreichen möchte und die Art und Weise, wie ich das tue, das ist die große Kunst, weil davon hängt ab, in welcher Qualität und wie schnell ich dort die richtigen Ergebnisse bekomme.
Genau, und das ist eigentlich auch schon so, dass Prompt Engineering gerade dabei ist, eine eigene Jobkategorie zu werden. Auch wenn das Thema noch so wahnsinnig jung und neu ist, sieht man da wirklich schon die ersten Stellenausschreibungen. Denn je besser mein Prompt ist, desto weniger manuelle Nacharbeit brauche ich, wenn ich das nachher das Ergebnis weiterverarbeiten möchte. Ich kann ja zum Beispiel bei einer AI, bei einer generativen AI auch ein Ausgabeformat bestimmen. Ne? Ich kann ja sagen, generiere mir was. Und im Gegensatz zu dem, was ich vielleicht bei ChatGPT sehe, könnte ich ja sagen, gib mir den Output als JSON, sodass ich das vielleicht dann programmatisch weiterverarbeiten kann. Und das ist ganz spannend. Ich war in London vor ein paar Wochen bei einem Kunden und in der Zeit, wo ich da war, war auch in London ein Meetup. Sie haben sich nur um Prompt Engineering gekümmert. Das heißt, die haben da bei Pizza und Bier sich verschiedene Probleme, also verschiedene Lösungen ausgedacht, an die sie gerne möglichst clever gekommen wären und haben dann eigentlich den ganzen Tag versucht, clever einer AI beizubringen, genau diese Lösung zu generieren oder wie man irgendwie zu einem bestimmten Lösungsweg hinkommt. Und das war super spannend zu beobachten, weil sich dann ganz viele Leute da irgendwann zusammengeschlossen haben. Irgendwo hat sich einer gemeldet und gesagt, hey, ich glaube, ich habe was, weil ich da vielleicht irgendwie cleverer eine Anweisung gegeben habe oder ein bisschen mehr Kontext gegeben habe. Und damit kommen wir auch schon so ein bisschen zum Thema Prompt Engineering. Was ist denn überhaupt ein Prompt?
Und ich glaube, das müssen wir einfach nochmal genauer definieren. Prompt ist eine Eingabe, sprich, ich beschreibe selber, was ich erreichen möchte. So ähnlich wie ich halt in einem Terminal ein Prompt schreibe, einen Befehl abgebe, wo ich beschreibe, aber halt in einer festgelegten Syntax, was ich erreichen möchte. Genauso mache ich das bei der Benutzung von AI-Tools. Aber da mache ich es auf eine bestimmte Art und Weise unter der Verwendung von natürlicher Sprache. Und du hast vorhin darüber gesprochen, dass wir eine bestimmte Ausgabe erzielen wollen. Und dafür brauchen wir natürlich die richtige Eingabe. Und die Art und Weise, wie man diese Eingabe macht, das kann man unter dem Begriff Prompt Engineering zusammenfassen.
Genau, und die Art und Weise heißt eigentlich, was ist denn der Text, den ich da hinschicke? Also ich glaube, jeder von uns hat mittlerweile mal ChatGPT ausprobiert. Da schicke ich halt irgendwie einen Text hin, so wie wenn ich einen WhatsApp-Chat habe und kriege eine Antwort zurück. Diese AI-Modus funktionieren aber so, dass ich im Prinzip eben diese Eingabe, also in das, was ich an das Modell schicke, alles Mögliche reinschreiben kann. Das heißt, ich kann mit Überschriften arbeiten, ich kann dem Modell Beispiele geben von einem bestimmten Ablauf und ich kann vor allem etwas mitschicken, was in der Industrie als Kontext bezeichnet wird. Also neben der eigentlichen Frage, die ich stelle, zum Beispiel, weiß ich nicht, wie heiße ich, das kann das Modell ja eigentlich gar nicht wissen, weil es ja gar nicht weiß, wer es gerade bedient, könnte ich dann einen Kontext mitgeben, und halt weitere Metainformationen mit einfüttern, sodass das Modell dann nachher die Antwort generiert aus dem, was es ohnehin weiß, auf Basis seines Trainingssets und darauf zusätzlich noch die Inhalte mitbekommt, die ich in meinem Prompt mitschicke, der dann in der Regel mit einer Frage endet.
Und vielleicht noch mal ganz kurz hier zu dem größeren Zusammenhang. Wenn wir jetzt über KI oder AI sprechen, sprechen wir über Large Language Models, also die Themen, die gerade absolut gehypt werden, mit denen alle arbeiten, rund um GPT-4, ChatGPT und Ähnlichem. Das Ganze basiert auf diesen Large Language Models und das Spannende dabei ist natürlich, dass diese auf extrem großen Datensätzen trainiert wurden, dass diese halt extrem viel Input bekommen haben, dass sie aber am Ende ziemlich dumm sind, da sie ja letzten Endes nur eine Abfolge von Wörtern richtig vorhersagen können, basierend auf einer Eingabe. Und letzten Endes wissen diese KI-Modelle nichts. Sie wissen nur, wie sie eine korrekte Antwort formulieren müssen. Und um dementsprechend auf meine Frage auch eine gute Antwort zu bekommen, ist es essentiell, den richtigen Kontext mitzuliefern. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist GitHub Copilot, über was wir auch schon gesprochen haben. Bei GitHub Copilot kann ich natürlich hingehen und einen Kommentar in meinen Code schreiben und sagen, okay, das möchte ich erreichen. Aber letzten Endes, wenn ich das in einer leeren Datei tue, kriege ich eine sehr generische Antwort. Ich kriege irgendwie eine Rückmeldung, wie ich zum Beispiel eine bestimmte Funktion implementieren könnte, aber das mag gar nicht im Kontext meiner Anwendung richtig viel Sinn machen. Was ich also tun muss, und das ist das Schöne an solchen Tools wie GitHub Copilot, ist, ich muss Kontext mitliefern und diesen Kontext liefert im Beispiel von Copilot im Hintergrund die IDE-Extension oder die Extension meines Code-Editors. Diese Extension schickt Informationen mit. Was ist das Dateiformat, in dem ich mich gerade befinde? Wie sieht der Quellcode aus, an dem ich gerade arbeite? Was befindet sich in anderen Dateien, die ich gerade im Editor aufhabe? Und das KI-Modell kann nur auf Basis dieses gesamten Kontextes und meiner Eingabe, die ich formuliert habe, zum Beispiel in einem Kommentar oder in einer Zeile Quellcode, dann eine sinnvolle Antwort generieren. Und umso besser dieser Kontext ist, umso besser ist natürlich auch die Antwort und umso passender ist auch die Antwort. Und das trifft nicht nur zu auf die Softwareentwicklung, wo ich sowas wie Copilot oder vergleichbare Werkzeuge verwenden kann, sondern natürlich auch auf jedes andere KI-basierende Tool, wo du mit solchen Large Language Models interagierst. Und ein Beispiel, was wir alle kennen, ist natürlich ChatGPT.
Genau, dafür muss man vielleicht einfach verstehen, wie diese Modelle funktionieren. Denn das neueste ChatGPT ist basiert auf dem Modell GPT-4 von OpenAI. Wenn man nicht für ChatGPT bezahlt, kommt man im Moment mit der Variante GPT-3.5 Turbo in Kontakt. Und diese Modelle funktionieren unter der Haube im Prinzip immer gleich. Denn die haben, also ich schicke etwas hin und bekomme eine Antwort zurück. Und das Modell hat an sich hat aber überhaupt keine Idee, keine Vorstellung davon, was könnte ein State sein. Es hat keine Erinnerungen, da gibt es keine Datenbank, die irgendwie die Konversation, die ich mit diesem Modell habe, speichert. Das ist immer, wie Malte gesagt hat, eine Eingabe. Ich schicke einen großen Briefumschlag hin, in den ich ganz viel reinlegen kann, zum Beispiel meine ganzen anderen Code-Dateien und so weiter, im Fall von Copilot, und bekomme dann eine Antwort zurück. Und danach wird aber alles gelöscht. Das heißt, wie ChatGPT, also dieses, ne, wenn ich eine Konversation mit diesem Modell führe, unter der Haube funktioniert, ist folgendermaßen. Ich schicke im Prinzip in die Anwendung ChatGPT auf meinem Desktop oder im Browser, sage ich, hallo, mein Name ist Robin Manuel. Und was im Hintergrund in Wahrheit dann aber an das Modell geschickt wird, ist nicht, hallo, mein Name ist Robin Manuel, sondern der eigentliche Prompt, der sogenannte Systemprompt, also das, was wirklich ans Modell geschickt wird, sähe wahrscheinlich so aus: Du bist ein hilfreicher Chatbot und der User hat gerade gesagt, hallo, mein Name ist Robin Manuel, was wäre deine Antwort? Und daraufhin kann das Modell generieren, hallo Robin Manuel, wie kann ich dir helfen? Zum Beispiel, weil es ja weiß, ich bin ein hilfreicher Chatbot. Wenn ich jetzt aber einfach nochmal an dieses Modell ganz normal hinschicken würde, hallo liebes Modell, wie heiße ich denn? Und im Systemprompt würde keine Information über die Historie, die wir bisher gechattet haben, enthalten sein, würde das Modell das nicht wissen. Das heißt, was macht ChatGPT? Was macht die Anwendung im Hintergrund? In dem Moment, wo ich sage, hallo, mein Name ist Robin Manuel, das Model antwortet mir mit, hallo Robin Manuel, wie kann ich dir helfen? Ich frage, wie ist mein Name? Ist der eigentliche Prompt, der an das Modell geschickt wird, wieder, du bist ein hilfreicher Chatbot. Bisher hast du folgende Konversation geführt. Robin Manuel hat gesagt, wie er heißt. Du hast gesagt, wie kann ich helfen. Dann hat er gefragt, wie heißt der denn eigentlich? Was wäre deine Antwort? Und daraufhin weiß ChatGPT mir dann, aha, basierend auf allem, was ich weiß von der Welt, plus der Historie von unserer Konversation, die in diesem Prompt als Kontext mitgeliefert wird, daher weiß ich dann die Information und kann antworten.
Und um da nochmal die Brücke zum Thema Softwareentwicklung zu machen und wie ich als Anwender, als Developer von dieser KI profitieren kann. Viele nutzen natürlich jetzt schon sowas wie ChatGPT, um sich bei der Softwareentwicklung helfen zu lassen. Das ist auch gar nicht verwerflich, aber um ebenso gute Resultate zu erzeugen, wie ich sie vielleicht aus einem Copilot oder vergleichbaren Tools bekomme, muss ich natürlich diesen Kontext liefern. Und das haben viele auch einfach noch nicht verstanden, dass ich, wenn ich so ein Chat-Tool benutze, dass ich eigentlich erst hingehen muss und diesem Chat über die Eingabe halt sagen muss, okay, folgende Quellcode-Dateien kennst du und gerade arbeite ich an folgender Datei, da sieht der Kontext so und so aus und diese Quellcode-Zeile möchte ich jetzt gerne vervollständigen oder wie würdest du folgendes implementieren unter Berücksichtigung und dann der gesamte Kontext. Und das machen natürlich viele nicht und dementsprechend sind die Antworten, die ich dort bekomme, wenn ich einfach nur sage, wie implementiere ich XYZ, super generisch und allgemein und gar nicht auf meine Anwendung abgestimmt. Und das erstmal zu verstehen und wie viel auch Engineering-Aufwand dahinter steht, wirklich so ein auf einen Use-Case-spezifische Anwendung zu schreiben, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Und selbst so etwas in Anführungsstrichen Simples wie ChatGPT macht unter der Haube genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es sendet halt den Kontext immer mit. Es sendet Informationen über den User mit. Zum Beispiel, wenn du in so einem Chat dann mit deinem Usernamen angemeldet bist, wird das als Kontext mitgeschickt, damit halt dieser Chatbot entsprechend weiß, wie das Ganze, wie du zum Beispiel heißt und in welchem Kontext dieses AI-Model agieren soll. Und jetzt wurden natürlich auch Chatbots vorgestellt wie Google Bard oder der Chatbot in der Microsoft Bing-Suchmaschine und viele sagen, das brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ich kann doch einfach ChatGPT benutzen wie bisher. Das ist die neue Internet-Suchmaschine. Aber was vielen gar nicht bewusst ist, dass natürlich kein Zugriff auf die Welt existiert. Das heißt, dieses GPT-Modell wurde irgendwann mal trainiert auf Informationen und ist isoliert von der Außenwelt und kann jetzt nicht auf irgendwie Informationen in Echtzeit zurückgreifen. Und genau das machen diese in die Suchmaschinen integrierten Chatbots und sind dementsprechend viel mächtiger, weil sie natürlich im ersten Schritt eine Internetsuche machen, dann die Ergebnisse dieser Internetsuche nehmen und diese dann als Kontext in den Chat mit reingeben. Das heißt, plötzlich kann dieser Chatbot nicht nur Fragen sehr allgemein beantworten, sondern mit dem Kontext der Antwort einer Internetsuche. Und das macht diese Dinge halt entsprechend mächtig.
Und das ist halt ganz wichtig. Also Sequoia Capital, diese große Investment, ich glaube, es ist ein VC aus den USA, die haben das in einem Blogpost mal ganz cool beschrieben. Die haben irgendwie gesagt, im Prinzip ist das AI-Model eigentlich nur irgendjemand geniales, hochbegabtes, der aber in einem Raum ohne Fenster und ohne Erinnerungen und ohne Zugang zur Außenwelt lebt und der auch dich vergisst, sobald du da rausgehst aus dem Raum. Und du musst halt alles mitbringen, du darfst ihm dann ab und zu eine Frage stellen und dann musst du aber halt alles mitbringen, was da im Prinzip verarbeitet werden soll. Und warum heißt es jetzt Prompt Engineering? Was ist der Engineering-Teil? Also es ist ja zum einen dieses Zusammenstellen von dem eigentlichen Prompt, also von dem System-Prompt, also der ganze Text plus der Kontext plus alles, was du eben an dieses Modell schickst. Es gibt aber auch technische Einschränkungen. Also ne, es gibt eine gewisse Größe, eine gewisse Länge, eine gewisse Anzahl an Buchstaben, die ich an dieses Modell schicken kann. Und ich möchte ja vor allem einen möglichst kurzen Prompt haben, der aber hinreichend präzise ist, dass ich zu meinem Ergebnis komme. Denn das kostet weniger als ein langer Prompt. AI-Models wollen nicht hart arbeiten. Und wenn doch, dann wollen sie dafür sehr gut bezahlt werden. Also John Maeder sagt immer, die haben einen sehr guten Betriebsrat. Also es geht so ein bisschen darum, dass ich natürlich auch einen Prompt finden muss, der jetzt nicht den kompletten Kontext, die ganze Welt mitschickt. Zum Beispiel, wenn ich an das Kontext von ChatGPT, also an das Modell von ChatGPT denke, ist es denn wirklich wichtig, die komplette Konversation, die ich jemals mit diesem Modell geführt habe, mitzuschicken? Oder kann ich vielleicht durch clevere Tricks, und das ist dann Prompt Engineering, die Informationen mitschicken, die wirklich relevant sind? Also ne, stellt euch vor, ihr schreibt mit eurem besten Freund, mit eurer besten Freundin über WhatsApp, müsst ihr für eine Antwort wirklich alles wissen, was ihr jemals mit dieser Person geschrieben habt? Oder reichen vielleicht die letzten 10 Nachrichten plus die 5 oder 8 oder 20 Key-Informationen, die jemals in der Konversation oder die vielleicht auch abseits dieser Konversation getroffen wurden. Und die zu finden und nur diese richtigen und relevanten Informationen als Kontext in den Prompt mit einzugeben und dann den Prompt noch so zu formulieren, dass das Ergebnis in einem Format rauskommt, das man erwartet, in die richtige Richtung geht, also so ein bisschen Steering nennt man das, also lenken, welche thematische Richtung man das haben will. All das, vielleicht dem Modell sogar Beispiele mitgeben. Wenn ich zum Beispiel dich das gefragt hätte, würde ich mir gewünscht hätte, haben, dass dies und jenes rauskäme. Das kann man alles mit reinpacken und da kann man beliebig kreativ werden. Und wer da die besten Ergebnisse oder wer da die besten Prompts bauen kann, der wird auch die besten Ergebnisse bekommen.
Und das ist super relevant für uns auch als Anwenderinnen und Anwender. Gerade wenn wir dann solche Tools selber verwenden möchten in unserem Alltag. Wenn ich zum Beispiel so eine Bildgenerierung mit zum Beispiel Midjourney verwende und dann plötzlich mich frage, warum sehen die Bilder nie so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe, als ich die Beschreibung geschrieben habe. Aber bei anderen Leuten kriegt man quasi fotorealistische Darstellungen. Es liegt daran, dass diese Leute halt gelernt haben, wie sie diesen Prompt formulieren müssen. Und genauso bei Copilot ist es eine ähnliche Sache. Wie muss ich letzten Endes auch meinen Input im Quellcode formulieren, um die richtige, gute Antwort zu kriegen, ohne dann letzten Endes zu sagen, okay, warum kriegen alle gute Antworten, nur ich nicht?
Das geht sogar so weit, dass ich zum Beispiel schon auf Etsy gesehen habe, dass Leute ihre Prompts für Midjourney verkaufen. Also Midjourney ist eine AI, die Bilder, teilweise fotorealistisch oder teilweise auch in einem bestimmten künstlerischen Stil generiert. Und dass Leute gesagt haben, ich habe, glaube ich, einen sehr guten Prompt gefunden und den würde ich dir verkaufen. Dann könntest du folgende Resultate oder Bilder im Stil folgender Resultate bekommen. Also da scheint sich eine ganze Industrie gerade aufzutun.
Und das nochmal als Brücke zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, zeigt, in der Zukunft, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis erzielen möchte, muss ich nicht wissen, wie der einzelne Schritt aussieht, um quasi von einer leeren Seite Quellcode in den einzelnen Implementierungsschritten zum Ergebnis zu kommen, sondern ich muss wissen, wie ich es korrekt beschreibe, damit ein AI-Modell das versteht und das richtige Ergebnis erzeugt. Und damit wird natürlich zum einen das Thema Softwareentwicklung, aber auch viele andere handwerkliche Tätigkeiten rund um Design oder allgemein kreative Tätigkeiten für viel mehr Menschen zugänglich, die in der Vergangenheit darauf angewiesen waren, auf irgendwelche Expertinnen und Experten zuzugehen oder extrem viel Zeit darin zu investieren, solche Dinge zu lernen. Und letzten Endes ist die Fähigkeit, die man heute lernen muss, wie baue ich diese Prompts?
Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir das nicht nur als Anwender betrachten, sondern eben auch in der Rolle von Entwicklerinnen und Entwicklern, die ja wahrscheinlich viele unter den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast sind oder generell von allen möglichen Menschen oder Firmen oder Organisationen, die gerade Software bauen. Denn wir kennen alle diesen Satz, nicht AI wird dich ersetzen, sondern ein Mensch, der AI nutzt. Das wird wahrscheinlich für die Anwenderphase stimmen. Ich persönlich glaube, aber das trifft auch auf Software-Systeme zu. Also ein Software-System, was AI nutzt, wird kurz- oder langfristig ein anderes ersetzen, was das keine AI nutzt. Wir haben gesehen, dass Adobe Photoshop sehr in die Bedrohung geraten ist, weil es auf einmal Tools gab, die selber Bilder generieren oder bearbeiten konnten. Die sind jetzt nochmal nachgezogen. Aber ich glaube, wenn du keinen AI-Use-Case für dein Business findest, findet es auf kurz oder lang jemand anderes und wird dich eventuell überholen.
Und ich habe auf der Microsoft Build eine super interessante Analogie gehört, die war, dass noch vor wenigen Jahren hat jemand gesagt, okay, warum will man denn Software-as-a-Service-Produkte auf dem PC benutzen, weil die funktionieren ja nicht, wenn der Rechner offline ist. Aber heutzutage ist, wenn ein Rechner offline ist, dann funktioniert der Rechner halt einfach nicht richtig. Und in der Zukunft wird es so sein, wenn eine Anwendung nicht intelligent ist, dann wird sie für die Leute von den Leuten als dysfunktional wahrgenommen werden. Sprich, wenn ich dann so ein System habe, nehmen wir halt ein vermeintlich intelligentes System wie irgendwie Siri oder Alexa, wenn ich dort nicht beliebige Fragen stellen kann und gut formulierte Antworten bekomme, ist es in Zukunft etwas, was die Leute nicht mehr verwenden werden. Und genauso, du hast gerade das Photoshop-Beispiel genannt, werden wir als Software-Developer in Zukunft die Anforderung haben, solche Large Language Models in unsere eigenen Applikationen einzubauen und dann letzten Endes dafür zu sorgen, dass die richtigen Prompts generiert werden, um genau diesen Anwendungsfall, den wir implementieren möchten, mithilfe dieser Large Language Models auch entsprechend korrekt umzusetzen. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, dass ich irgendwie etwas in einen Chatbot schreibe oder als Endanwender etwas nutze, sondern wir als Developer sind dafür verantwortlich, dass bestimmte Funktionalitäten umgesetzt werden und dafür den entsprechenden Kontext und Prompt zu liefern.
Da bin ich auch von überzeugt, dass das in gar nicht so ferner Zukunft völlig normal sein wird, Dinge mit AI zu generieren. Ich habe Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast, weiß nicht, wer das hört, das ist ein Podcast, den höre ich persönlich auch sehr gerne. Grüße, falls irgendwie sich unsere Audiences überschneiden sollten, hat mal gesagt, das wird in wenigen Jahren, wird sich also ein Text, eine Word-Datei, eine E-Mail, vielleicht sogar eine Chat-Nachricht ohne AI geschrieben zu haben, das wird sich in wenigen Jahren so anfühlen, wie als hätte ich einen Brief handgeschrieben oder mit der Schreibmaschine verfasst. Und ich glaube, dass das sehr schwierig sein wird, unseren Kindern mal zu vermitteln, ja, wir haben früher diesen ganzen Code wirklich selber geschrieben, per Hand, jede einzelne Zeile. Ich glaube, dass sich das in, dass das in wenigen Jahren oder dass das für eine jetzt heranwachsende Generation unvorstellbar sein wird, dass wir früher wirklich das alles selber geschrieben haben, jeden einzelnen Buchstaben von diesem Code.
Ja, so ein bisschen so als Analogie, so wie wir es empfinden, wenn wir uns die alten Lochkarten anschauen, die die Leute früher händisch gestanzt haben.
Exakt.
Quasi Bit für Bit händisch gestanzt. Und da sind wir natürlich viel weiter heutzutage, aber das geht natürlich weiter. Nochmal zurück, Prompt Engineering. Du hast da ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, weil ich glaube, das ist das, worauf auch viele warten. Also was muss ich jetzt tun, um einen guten Prompt zunächst einmal als User von solchen Services mit AI zu bauen.
Genau. Ich würde zum einen erstmal anfangen, da haben wir gerade schon ganz viel drüber gesprochen, deswegen mache ich schnell, einen guten Kontext erstellen. Ne? Also irgendwo mitgeben, aus welcher Richtung kommt denn hier eigentlich meine Frage, Beispiele mitgeben, Informationen mitgeben, was versuche ich denn zu erreichen? Je mehr ich diesem Model mitgebe, desto mehr weiß es oder kann ich es in eine bestimmte Richtung lenken. Zweiter Tipp, würde ich sagen, sei spezifisch. Habe ich mir hier aufgeschrieben, wenn du eine bestimmte Audience hast, die du adressierst, dann gib das mit. Dann sagst, das ist für Kinder gedacht oder ne, das muss kindgerecht sein oder ich möchte einen Witzegenerator haben, möchte aber sagen, dass bitte alle Witze safe for work sein sollen oder bestimmte Themen ich gerne ausklammern klammern möchte, um inklusiver zu sein oder was weiß ich, dann gib das mit. Was auch super hilfreich ist, ist das Problem runterzubrechen. Also wenn ich ein größeres Problem habe, vielleicht teile ich das auch in mehrere Prompts auf. Wer sagt denn, dass ich alles mit nur einem Prompt erledigen muss? Ne? Ich kann ja sagen, ich prompte das eine und das Ergebnis daraus nehme ich oder ein Teilergebnis davon nehme ich, schaue mir an und bereite daraus einen anderen Prompt vor. Das kann ja auch wahnsinnig praktisch sein.
Das finde ich ganz spannend, weil man denkt immer, auch wenn ich jetzt als Endanwender sowas wie ChatGPT verwende, man denkt immer, ich muss eine Frage stellen und bekomme eine Antwort. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist extrem relevant, weil manchmal kann ich die Dinge nicht in einem Prompt so formulieren, dass ich das richtige Ergebnis bekomme. Das heißt, ich formuliere erst einen Prompt, bekomme ein Zwischenergebnis und gebe dann dieses Zwischenergebnis wiederum zurück mit einer zusätzlichen Information, wie dieses Zwischenergebnis weiterverwendet werden soll, um dann zu meinem Endergebnis zu kommen. Und das ist natürlich für uns als Endanwender, die ChatGPT verwenden, super relevant. Das heißt, ich kann da iterativ arbeiten, ich kann dort nachjustieren. Aber natürlich auch für uns als Developer, die so ein Large Language Model letzten Endes verwenden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen. Manchmal geht das nicht im einen Schritt, dann brauche ich vielleicht zwei API-Calls. Aber das ist ja auch in Ordnung.
Genau. Und vor allem, ich muss eh damit rumspielen. Ne? Also der nächste Tipp wäre jetzt hier gewesen, nachdem ich eine klare, präzise Frage gestellt habe, vielleicht schauen, wenn das Ergebnis, was rauskommt, ich damit unzufrieden bin, umformulieren. Diese Modelle, das muss man so ein bisschen vielleicht auch wissen, wenn man so ein Prompt Engineer sind darauf gebaut oder sind sehr gut darin, Text zu vervollständigen. Das heißt, vielleicht anstatt in so einem Chat-Beispiel zu sagen, was wäre denn jetzt hier deine Antwort, könnte ich einfach schreiben, Bot sagt Doppelpunkt und das leer lassen. Das wäre eine andere Art und Weise, wie ich zum Ziel komme. Vielleicht kann ich damit bessere Ergebnisse produzieren. Und der letzte Tipp, immer wieder kleine Formulierungsänderungen machen. Es ist nicht wirklich klar bisher, wie ein Modell darauf reagiert, wenn ich irgendwo vielleicht mal drei Ausrufezeichen hintersetze. Ich kann Markdown zum Beispiel verwenden, indem ich eine Überschrift 1 mit so einer Raute anfange, eine Überschrift 2 mit zwei Rauten, um so ein bisschen Wichtigkeit und Strukturierungen in meinem Prompt zu machen. Also ruhig auch mal ein bisschen mit der Formatierung rumspielen, nicht nur mit dem eigentlichen Text. Dinge in Klammern setzen, vielleicht auch sagen, okay, hier fängt jetzt eine Region an, wo ich dir ein Beispiel gebe, hier endet diese Region, jetzt möchte ich deinen Prompt hören. Das kann alles auch sehr viel Spaß machen. Da kann man sich auch einfach mal, also da empfehle ich sehr den Playground von OpenAI, ist playground.openai.com, wo man auch verschiedene Modelle sich aussuchen kann. Man kann auch so ein bisschen mit der sogenannten Temperature spielen, das ist so ein bisschen, wie kreativ das Model wird. Ist die Temperature 0, kriege ich immer dieselbe Antwort zurück auf den gleichen Prompt. Und dann kann ich den Temperature-Wert leicht erhöhen, um zu gucken, wie kreativ darf das denn werden. Aber ganz wichtig, letzter Tipp, am Ende muss ich immer verifizieren. Also immer, was ist das für eine Information, die ich von der AI zurückbekomme. Wir alle wissen, es gibt Halluzinationen, daran arbeitet OpenAI auch gerade ganz massiv. Bei Bildern sehe ich das vielleicht auf den ersten Blick, aber ich brauche irgendeinen Kontrollmechanismus, um zu sehen, okay, was kommt denn da eigentlich zurück und ist das tatsächlich überhaupt die Antwort, die ich haben möchte? Also irgendeine Validierung der Antwort.
Und für uns als Developer ist das, glaube ich, ein großes Umdenken. Bisher war alles immer deterministisch. Ne? Du hast irgendwie Code selber geschrieben und du wusstest, es kommt immer die gleiche Antwort raus. Und wenn nicht immer die gleiche Antwort rausgekommen ist, dann hast du irgendwo einen Bug mit irgendeiner Variablen drin. Aber jetzt arbeiten wir mit stochastischen Systemen, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das Ergebnis sieht immer ein bisschen anders aus. Und du hast gerade gesagt, wir können da ein bisschen justieren. Aber letzten Endes wissen wir nie mit hundertprozentiger Garantie, was der Output sein wird. Und dementsprechend müssen wir dort experimentieren, bei welcher Information, bei welchem Kontext, mit welchem Prompt wir mit höchster Wahrscheinlichkeit genau das bekommen, was wir erzielen wollen. Weil letzten Endes, wenn wir solche AI-Modelle in unseren eigenen Anwendungen verwenden, ist es letzten Endes auch unsupervised. Das heißt, wir haben dort API-Calls, die durchgeführt werden und am Ende sehen die User nur das Endergebnis und da mögen vielleicht 1, 2, 3 Calls gegen so ein AI-Model dazwischen liegen und ich kann diese Zwischenschritte letzten Endes nicht überwachen, ich kann es auch nicht wirklich testen. Und da müssen wir, glaube ich, extrem umdenken, weil wir bisher immer genau ganz klar definiert haben, das baue ich gerade, das soll das Ergebnis sein, so ein typischer Unit-Test. Und das wird jetzt extrem schwer.
Das wird, glaube ich, super spannend, was da in Zukunft an Testing-Frameworks, finde ich ganz, ganz gut, einen wichtigen Punkt noch auf uns zukommen, weil es ja einfach ne, ein Unit-Test, also in der Programmierung, wie ein Informatiker bisher gedacht hat, ist ja eigentlich immer, ich weiß exakt, ich kann genau halt testen. Ich weiß, ist das true oder false am Ende, das Ergebnis. Und da Testing-Frameworks für zu bauen, wann weicht mir das weit genug ab? Oder kann ich vielleicht eine weitere AI damit beauftragen, eine Abweichung von der gewünschten Antwort zu berechnen und mir dann zu untersuchen, ob das thematisch dasselbe ist oder vielleicht die Antwort in eine völlig falsche Richtung geht. Ich glaube, das wird noch super spannend und da werden wir irgendwann AI-Inceptions erleben.
Und wir haben jetzt ganz viel über Prompt-Engineering gesprochen und jetzt fragen sich sicher viele, wie baue ich diese AI-Models jetzt in meine eigene Anwendung ein? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was braucht man letzten Endes? Man muss viel Wissen haben über den ganzen Ablauf. Wie viele API-Calls brauche ich? Wie viele Informationen muss ich mitliefern? Welchen Kontext? Wie arbeite ich mit State und ähnlichen Themen? Und genau dafür gibt es mittlerweile Open-Source-Frameworks. Auf der Microsoft Build wurde nochmal Semantic Kernel von Microsoft vorgestellt. Und das Thema werden wir in einer weiteren Folge nochmal im Detail beleuchten, wie wir letzten Endes als Software-Developer solche AI-Models in unseren eigenen Anwendungen auch verwenden können.
Genau, denn am Ende ist es ja nichts anderes als ein API-Call. Also wenn ich irgendwas gegen so ein Model bei ChatGPT schicke, ChatGPT hat eine API, ChatGPT hat SDKs, theoretisch kann ich das sofort in meine Anwendung einbauen. Aber ich glaube, wer glaubt, dass es halt einfach nur eine Anfrage hinschicken, eine Antwort zurückbekommt, ist der denkt, glaube ich, ein bisschen zu klein im Kontext der eigenen Anwendungen. Denn da gibt es eine ganze Menge Fragen noch. Was ist denn, wenn der Prompt zu groß werden würde zum Beispiel? Wir haben eben gelernt, je größer der Prompt ist, desto teurer ist es. Aber es gibt auch technische Limitierungen. Was ist denn, wenn ich Informationen brauche, die nicht in dem Modell hinterlegt sind? Wie orchestriere ich denn vielleicht das Zusammenspiel von meinen Anforderungen? Wie baue ich denn vielleicht eigene Skills? Wie baue ich denn dann vielleicht sowas wie eine Erinnerung an das Bestehende ein? Und das macht man in der Regel nicht selber. Genau dafür gibt es diese Frameworks. Wenn ihr da Interesse dran habt, Semantic Kernel wäre da ein Stichwort, das schaue ich mir gerade an. Wenn ihr Lust habt, dass wir dazu mal im Detail eine Folge machen, weil das auch super spannende Sachen machen kann, wie zum Beispiel, es kann selber eine AI befragen, zu sagen, hey, ich habe folgende Möglichkeiten, ich kann auf folgende APIs zugreifen, ich habe folgende Skills beigebracht bekommen, in welcher Reihenfolge soll ich das denn bitte machen? Oder wenn wir das ganze Thema Embeddings mal beleuchten sollen, wenn das noch nicht sagt, das ist im Prinzip eine Art und Weise, wie ich Informationen kategorisieren kann und dann schaue, welche Erinnerungen, die ich habe, also welchen Memory packe ich denn in meinen Kontext hinein, wie finde ich denn sowas heraus? Wenn euch das interessiert, lasst uns das gerne wissen. Es gibt eine E-Mail-Adresse unten im Podcast, ihr könnt uns das auch gerne über Spotify wissen lassen, da gibt es mittlerweile eine Kommentarfunktion. Dann machen wir dazu sehr, sehr gerne auch nochmal eine eigene Folge. Und vor allem deswegen sehr, sehr gerne, weil es, glaube ich, Themen sind, die sich Malte und ich gerade beide reinfuchsen. Ich bin überzeugt davon, diese AI-Welle, die bricht irgendwann über uns allen herein. Ich kann es nicht erwarten, ersetzt zu werden von einer AI, aber bis dahin würde ich die gerne noch ein bisschen surfen. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns beide gerade auch ein super, super spannendes Thema, sich mal anzuschauen.
Und um hier nochmal den Loop zu schließen, du hast gerade gesagt, wann werde ich ersetzt von einer AI? Prompt Engineering kann euch natürlich eine AI auch bei helfen. Das heißt, mit dem richtigen Kontext gibt uns sowas wie ChatGPT auch super gute Vorschläge, um halt richtige Prompts zu liefern. Das heißt, du kannst letzten Endes so ein Large Language Model dazu verwenden, Prompts zu generieren, die du dann verwenden kannst, um mit einem solchen Modell auch zu interagieren. Und von daher ganz spannendes Szenario, wo wir letzten Endes eine AI haben, die mit einer AI spricht. Finde ich auf jeden Fall super spannend, was da auf uns zukommt.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren oder per E-Mail. Oder ihr könnt uns auch einen Kaffee spendieren. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ist unten so ein Buy Me a Coffee-Link. Und wir schauen mal. Also ich glaube, Prompt Engineering wird auf jeden Fall ein Teil unserer Zukunft sein. Vielleicht brauchen wir das aber auch in Zukunft gar nicht, weil die AI eh irgendwann so intelligent wird, dass es unsere Eingaben so gut versteht, dass es auch bald egal ist, wie wir das formulieren und dass die AI schon weiß, was wir damit meinen. Bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zukunft. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Der To-Do-Cast erscheint alle 2 Wochen jeden Montag. Bis dahin, schreibt viel Code. Und habt eine gute Zeit.
Bis dahin, und wenn ihr keinen Code schreibt, dann schreibt ein paar Prompts und gebt uns Feedback, was ihr gelernt habt. Bis dahin.